Heilig ist der Herr. Und dann weiter, und die Lebewesen, die dann auf dem Thron saßen und so weiter und mit dabei waren, und die 24 Älteste und so weiter, die dann auch auf dem Thron saßen, sie warfen sich nieder und beteten ihn an, der in alle Ewigkeit lebt, und sie legten ihre goldenen Kränze vor seinem Thron nieder und sprachen. Das ist schon Prophetie, diese Kronen niederlegen. Prophetie ist auch eine Handlung gleichzeitig. Wir haben in der Bibel etwa 32 verschiedene prophetische Handlungen, was die Propheten gemacht haben. Der eine musste eine Hure heiraten, sowas Komisches. Der andere musste auf dem Ziegelstein liegen, mal so auf dieser Seite und dann auf dieser Seite, also im Misthaufen liegen. Stell dir mal vor, das ist auch eine prophetische Handlung, auf dem Misthaufen zu liegen, mal so und so viele Tage links und so viele Tage rechts. Oder 40 Tage etwas zu tun. Also wir haben, oder 70 Tage, oder was es auch ist, und dann auf Jahre gedeutet. Also alles 32 verschiedene prophetische Handlungen haben wir in der Bibel. Interessant. Also nicht nur geredet, nicht nur gesungen, auch gehandelt. Prophetisch. Der Gürtel da von dem Agabus. Wem gehört dieser Gürtel? Das war eine Handlung. Also wo er dann sagte, dieser Mann wird auch so gebunden nach Jerusalem geführt werden. Sie warfen ihre Krone nieder. Und dann, jetzt kommt ein prophetischer Ton in der Anbetung. Würdig bist du, unser Herr und Gott, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht. Denn du bist es, der die Welt erschaffen hat. Durch deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen. Das ist prophetischer Ton in der Anbetung. Du bist würdig. Also wenn du heute Abend betest und ein Chorus singst, würdig bist du, Herr Zebaoth. Würdig bist du, Gott, hast du prophetisch Gott angebetet. Das ist er noch nicht. Gott ist nicht würdig. Gott ist nicht allmächtig. Wenn ich so die Welt anschaue, wenn ich die Not anschaue, die Probleme anschaue, die Weltsituation anschaue, wir haben in diesem Lied gesungen, Gottes Kinder werden sein wie die Sonne, aber jetzt werden noch Tränen geweint, werden Menschen gestorben, wird gemordet, wird geraubt, wird geplündert, wird alles Negative. Wird gelitten, wird gekämpft, alles Negative. Aber prophetisch heißt es, die Gott lieben, die werden aufbrechen, die werden sein wie die Sonne. Wir reden zukünftige Dinge, die kommen werden. Im Vater Unser beten wir auch prophetisch. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Heute Abend ist nicht Gottes Reich da. Glaub mir das. Lass uns ganz nüchtern sein und lass uns keine Verrückte und keine Phantasten sein. Wenn ich die Welt anschaue, da ist so viel Ungerechtigkeit. Die Banken, die Mafia, die Verbrecher regieren die Welt. Und die Mächtigen regieren die Welt. Gott hat nicht in dieser Welt groß zu sagen. Die auf den Thronen, die Diktatoren bestimmen. Gewiss, wir sagen da, wissen so bescheiden, fromm, Gott setzt Könige ein und Gott setzt Könige ab. Wer weiß es, ob das alles so ist. Im Augenblick ist es noch nicht so. Aber wir beten prophetisch, der Tag wird kommen, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Und das machen wir schon seit 2000 Jahren. Und wir sind immer noch nicht müde. Und der Mund ist immer noch nicht franzig. Wir sind immer noch begeistert und wir haben immer noch den Glauben, der Tag wird kommen, wo das Kind am Loch der Otter spielen wird. Der Tag wird kommen, wo der Löwe Gras fressen wird. Der Tag wird kommen, prophetisch. Wir glauben, wir drücken unseren Glauben aus und deshalb singen wir vom Zion, vom Jerusalem, der Stadt Gottes. Also uns geht es so, wie der Dichter einmal sagte, zwei Seelen habe ich in meiner Brust. Zwei Seelen habe ich in meiner Brust. Das eine, was ich sehe mit meinen Augen, was ich höre mit meinen Ohren, was ich fühle mit meinen Fingern und mit meinen Nerven und das andere, was Gott verheißen hat, was kommen wird und was sicher ist, dass es passiert. So sicher wie das eine ist, dass es jetzt gerade so existiert, so wird das andere ebenfalls existieren. Würdig bist du, Herr, unser Gott. Und das ist vor 2000 Jahren passiert. Da ist noch nichts von dem gewesen, was hier gesprochen wird. Noch nichts. So, wir gehen noch ein Stückchen weiter. Wir sehen dann diese Posaunen, Offenbarung Kapitel 8. Da wird posaunt und trompetet und hinausgerufen. Die Allmacht Gottes, die Engel rüsten sich zum Kampf. Und dann ist plötzlich eine halbe Stunde still. Alles steht stramm. Eine halbe Stunde, Offenbarung 8. Als das Lamm das siebte Siegel öffnete, trat im Himmel eine Stille ein, etwa eine halbe Stunde. Die ganze Offenbarung ist prophetisch. Es ist noch nichts passiert von dem, was wir hier reden. Das sieht der Johannes im Geist. Und es ist jetzt eine ganz interessante Sache. Was ist Prophetie? Was haben die Propheten geredet? Wir werden das auch versuchen, auseinanderzuhalten. Und wenn wir das nicht auseinanderhalten, kommen wir in eine Teufelsküche. Wir müssen diese Dinge auseinanderhalten, ihr Lieben. Was ist Prophetie und was ist Apokalyptik? Prophetie ist, Gott spricht etwas. Ninive zum Beispiel, als Jona nach Ninive ging, das war Prophetie. Noch 40 Tage und Ninive geht unter. Was haben die Leute getan? Sie haben Buße getan und sie haben das Schicksal Ninives geändert. Wir haben zwei Apokalyptiker in der Bibel, das ist Daniel und Johannes auf der Insel Patmos. Die haben die Dinge geschaut und an diesen Dingen gibt es nichts zu ändern. Da gibt es nichts zu ändern. Er hat diese Dinge geschaut, diese Dinge werden kommen, diese Dinge werden passieren. So, aber bei der Prophetie zum Beispiel, wenn sie wieder sich bekehren und Buße tun, ihre Gesinnung ändern, dann könnte bei den Propheten wie Jesaja und den anderen Propheten, Jeremia, dann können sich die Dinge noch verändern. Manche Prophezeiungen sind Warnungen. Wenn ihr nicht umkehrt und nicht Buße tut. In der Offenbarung gibt es keine Möglichkeit mehr zur Buße zu umkehren. Und sie taten nicht einmal mehr Buße, obwohl sie so geschlagen wurden. Obwohl sie gelitten haben, sie taten nicht mehr Buße, denn das ist also fest. So, und deshalb ist auch die Offenbarung hier für uns sehr wichtig, dass wir wissen, diese Dinge sind festgeschrieben. Von Ewigkeit her, vor Grundlegung der Welt. So, diese Dinge werden kommen. Dein ist das Reich. Dein ist die Herrlichkeit. Dein ist die Macht. Und du bist der Allmächtige. So, dann war eine halbe Stille dort im Himmel. Einmal Ruhe und dann geht's wieder los. Das war die Halbzeit. Und dann lesen wir Offenbarung Kapitel 11. Der siebte Engel, der dann blies und posaunte, Vers 15. Zuerst noch Zeugen treten auf, aber auch da tun sie nicht Buße. Vers 15, der siebte Engel blies seine Posaune, der ertönte eine laute Stimme im Himmel, die rief, und sie riefen, das ist wieder prophetisch, nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Gesalbten. Und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Also nicht, die herrschen jetzt noch nicht, aber sie werden herrschen. Und die 24 Ältesten, von denen wir vorhin was gehört haben, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, warfen sich nieder und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr. Also prophetisches Beten, prophetisches Loben, prophetisches Preisen ist, wir danken dir, Herr Gott, Herrscher über die ganze Schöpfung, der du bist und der du warst. Denn du hast deine große Macht in Anspruch genommen und die Herrschaft angetreten. Und die Völker, dann ist die Tatsache, was dann passiert, wenn Gott seine Herrschaft antritt. Und da ist auch nicht mehr bei diesen Lobpreisungen in der Offenbarung, da ist kein Amen mehr, weil es nicht mehr nötig ist. Amen heißt, so sei es. So ist es. Da muss kein Amen mehr gesagt werden. Also, wir müssen genau aufpassen, wo ein Amen in der Bibel steht, da ist noch eine Möglichkeit, die Dinge anders zu verändern. Aber hier ist kein Amen mehr. Du bist würdig, du bist herrlich und so weiter. Und so ist es. Da braucht Gott nicht eine Bestätigung von unten. Gott braucht auch keine Bestätigung von irgendeinem Engel oder einem Wesen. So ist es. Und prophetische Töne, die wir jetzt hinausblasen, hinaus proklamieren, ist, dass der Herr alle Macht hat. Nun gehört die Herrschaft dem Gesalbten. Er wird herrschen in Ewigkeit. Du bist, du hast die große Macht. Du hast die Herrschaft angetreten und die Zeit, deine Knechte zu belohnen, ist gekommen, obwohl das alles noch so weit weg für uns erscheint. Aber ich möchte betonen, in der Ewigkeit außerhalb des Weltraums gibt es keine Zeit und keinen Raum. Das ist alles jetzt, alles heute, alles hier. Und wenn wir an Christus glauben, wir sind schon in der Ewigkeit. Für uns, wir sind mittendrin in der Ewigkeit. Und deshalb können wir auch so proklamieren, hinausposaunen. Deshalb ist auch die Offenbarung. Offenbarung ist ein Stück Ewigkeit, geschaute Ewigkeit. Offenbarung und Daniel, die Apokalyptik, ist ein Stück geschaute Ewigkeit. So ist das. Blas die Posaune. Und ich denke, wir Kinder Gottes, wir sollten da gar nicht so zimperlich sein. Wir sollten da ins Horn stoßen und hinaus posaunen und sagen, der Herr ist Sieger. Wie heißt es in dem Glaubensbekenntnis der ersten Christen? Er ist Herr. Obwohl er immer noch nicht überall Herr ist. Es gibt noch so viele Millionen von Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, die noch nicht akzeptiert haben, die sich vor ihm noch nicht gebeugt haben. Es gibt ja so viel Heidentum in dieser Welt, so viel Atheismus. Aber er ist Herr. Für uns ist er Herr und in unserem Glauben, in unserem Denken, er ist der Herr. Und wir posaunen das hinaus und sagen, er ist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Und mittendrin in einer Welt, in der es unmöglich ist. Wo hat Petrus dieses große Glaubensbekenntnis gesprochen? Du bist der Gesalbte Gottes. Und zwar an einem Platz in Philippi Caesarea, wo der Jordan entspringt, dort auf dem Berg Hermon in der Gegend, also wo in der Gegend vom Berg Hermon, da wo der Hauptgott der Hirten, der Gott Pan, der Gott, der für Panik sorgt, der Gott, der die Schafe durcheinander bringt, die Herden durcheinander bringt, an dieser Stelle, am Platz des Götzentempels, bekommt Petrus die große Offenbarung vom Heiligen Geist, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Die größten Bekenntnisse werden ausgesprochen an Götzenplätze, an dunklen Stellen. Das Volk, das im Dunkeln sitzt, sieht ein großes Licht. Wo ist Christus zur Welt gekommen? Oder wo hat er gelebt? 30 Jahre in Galiläa. In diesem heidnischen, gottlosen Galiläa. Dort hat er am meisten gewirkt. Wie viel Zeichen und Wunder. Das Volk, das im Dunkeln saß, sieht die Herrlichkeit Gottes. Und als er auferstanden hat, hat er seinen Jüngern befohlen, nicht in diesem frommen, heiligen Jerusalem, sondern geht mit mir nach Galiläa. Dort will ich euch treffen, dort will ich euch begegnen. Also Gott wirkt am Ende der Welt. Und das war das Ende von Dan bis Beersheba. Das Ende von Israel. Ganz oben fängt Gott an, im Norden. Fängt an so sein Werk. Und dort in Philippi Caesarea, am Ursprungsort des Jordans, da an diesem Platz, wo der Götze Pan residiert, dort wird Christus offenbart. Dort wird er proklamiert. Das ist Prophetie. Prophetisch redest du, weißt du, zu weissagen und zu sagen, Gott ist gut und Gott ist lieb, wenn du gesund bist, dein Bankkonto gedeckt ist, du Arbeit hast und glücklich bist, liebevoll verheiratet hast, nette Kinder und liebe Menschen, dazu sagen, oh Gott ist so gut und Gott ist so lieb. Das ist keine Prophetie. Prophetie ist und prophetische Proklamation ist, wenn alles kaputt ist, in Schutt und Asche liegt, wenn alles am Ende ist, wenn alle fast verfaulen und dahinsiechen wie ein Hiob am Ende. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist Prophetie. Ich weiß, Hiob hat also in der Hölle, Hiob war bereits, wenn ich so die Bibel aufmerksam studiere, war er schon tot. Im Koma lag er. Aber irgendwo im Koma, und wir kommen vielleicht, wenn wir morgen über das Traum, über Träume reden, vielleicht kommen wir noch kurz da hinten, als Hiob im Koma war, und du kannst sogar noch im Koma beten, im Koma kannst du noch beten, vielleicht besser beten, wie du im Normalzustand beten kannst. Im Koma betet Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und plötzlich wird's Licht, 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 und es wird heller, 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 und plötzlich wird wieder alles hergestellt. Aber der entscheidende Moment war es im Koma, im Delirium. Wo hat Jona gebetet? Wo ist auch prophetisches Beten, prophetisches Reden? Im Bauch des Fisches. Weißt du, was im Magen alles ist? Wenn du ein bisschen Biologie dich auskennst, da ist Säure. Also ich würde im Bauch des Fisches nicht einmal mehr atmen. Aber im Bauch des Fisches, wo die Säure die Haut ihm abfrisst und ihn zerfetzt und zersetzt, im Bauch des Fisches betet er positive Gebete. Lies mal das Gebet Jonas im Bauch des Fisches. Im Feuerofen, die drei Männer. Weißt du, so in der Gemeinde, wenn alles so schön ist und alles so gut ist, da, oh Halleluja, Halleluja, lieber Heiland. Weißt du, da kannst du hüpfen und tanzen, da kannst du große Dinge vollbringen. Aber wenn alles unten brennt, wenn die Säure deine Haut zerfetzt, wenn der Löwe brüllt, jawohl, Daniel in der Löwengrube, und jetzt zu sagen, danke Herr, du bist bei mir. Das ist prophetisches Gesang, das ist prophetisches Gebet. In der Hölle, in der Löwengrube, im Feuerofen, Und du kannst noch weitergehen und kannst diese Dinge nehmen. Dazu sagen, du bist groß. Und jetzt hör mal, wo ist die Offenbarung gegeben worden? Johannes hat diese Offenbarung, auf der er so herrlich war. Du bist würdig. Ach, Johannes, er hat nicht auf der Couch bekommen. Er war auf der Insel Patmos. Er war im Pech getaucht. Vielleicht warst du schon mal am Nordseestrand und du kriegst von den Fußsohlen dein Öl und dein Fett nicht ab. Da kratzt du und so weiter. Und du bist jetzt im Fett getaucht. Und Johannes war im Öl getaucht und dann auf der Insel verbannt und verrecke jetzt nun. In diesem Zustand des Verreckens kriegt er die Offenbarung. Ja. Und dann beginnt er prophetisch zu reden wie nie zuvor, wie kein Apostel vor ihm. Das ist kein sanfter Zustand, sondern in einem unsanften Zustand proklamiert er die Herrlichkeit Gottes. Das ist prophetisches Reden, prophetisches Denken, prophetisches Handeln. In einem Zustand des Verreckens, des am Ende Seins. Wir haben eine ganz interessante Dichtung, eines wahrscheinlich der ältesten Dichtungen, ältesten Lieder der Bibel, das ist das Lied der Deborah. Deborah preist den Herrn und so weiter. Und interessant, lasst uns aufschlagen, Richter Kapitel 5. Wir werden doch bei diesen prophetischen Töne im Lobpreis, das ist ja eigentlich mein Thema. So, und ich bleibe bei meinem Thema, versuche zumindest zu bleiben. In Richter Kapitel 5, da sehen wir das Lied der Deborah, also eines der ältesten Gesänge, sehr alt, noch vor dem Buch Moses, die sind da ins gelobten Land hineingekommen und da sind die Feinde da, der Sisera und so weiter, die Sterne kämpfen dann, das ist alles so wunderbar auf der einen Seite zu lesen, was alles so passiert, aber die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Interessant ist hier bei dieser Deborah, da heißt es in Vers 12, auf Deborah, auf und sing ein Lied, erheb dich Barak, führ deine Gefangenen heim, dann steige herab, was übrig ist unter dem herrlichen Volk. Und da ist nicht mehr viel übrig geblieben. So, und mittendrin im Kampf soll jetzt Deborah singen. Weißt du, wenn alles schön ist, wenn du im Lotto gewonnen hast und draußen steht so ein ganz großer Jaguar, der auf dich wartet, aufgeholt zu werden. Heute habe ich vom ADAC so einen Brief bekommen, dieser Jaguar könnte in der Kastanienallee 123 stehen, wo ich wohne. Jawohl, ja, schön wäre es, wenn er stehen würde. Aber der steht nicht dort. Da steht ein einfacher Golf. Ja, aber dieser Jaguar, der auf mich wartet. Ja, da zu singen und zu sagen, wunderbar, wunderbar ist der Herr. Ja, aber wenn da nichts steht, nicht einmal ein Fahrrad steht, und durchlaufene Schuhe stehen und sonst noch was alles steht. Also Not und Armut ist und dann auf, singt jetzt. Ich sag euch, wisst ihr, wo die schönsten und herrlichsten Lieder entstanden sind? Auf den Plantagen Nordamerikas. Die alten Spirituals und Gospellieder. Wo die gepeitscht wurden, wo man sie zwang und wo die farbigen Geschwister ihre Jubellieder gesungen haben. Singt, singt, singt. Oder im Warschauer Ghetto. Jackel. Im Warschauer Ghetto hat Jackel, weißt du, beten hat man den Juden verboten. Alles hat man ihnen dort verboten, in dem Ghetto. Und dann hat Jackel eine ganz tolle Idee gehabt. Es war der Sänger in der Synagoge. Ach, wir machen das ganz einfach. Wir nehmen die Hitlerlieder, die deutschnationalen Lieder, und dann haben sie unter den deutschnationalen Lieder haben sie ihren jüdischen Text unterlegt. Und als die Nazis vorbeimarschieren, hören sie die Melodie, Nazi-Melodie, aber die Texte sind hebräische Texte, Glaubenstexte. So, und die konnten nicht untersagen, konnten nicht verbieten, das Singen. Und nur dank des Gesanges haben die Konzentrationslager, die Ghettos und die Plantagen, die Sklavenschiffe oder was es auch immer war, überlebt. Dank des Singens. Dank des Singens. Sing, Deborah. Weißt du, das ist eine Aufforderung. Sing im Chaos. Sing, wenn die Nacht hereinbricht. Sing, wenn du Angst hast. Sing, wenn du krank bist. Sing, wenn du Niederlage hast. Da singst du nicht. Dann möchtest du am besten, dass am besten ein U-Boot kommt und dich abholt. Das möchtest du, wenn Schwierigkeiten sind. Darum betest, Herr, lass die Erde sich auftun und mich verschlingen wie die Rotte Cora. Das wäre mir am liebsten. Nein, da kommt kein U-Boot. Weißt du, wenn solche Dinge kommen, weißt du, was Gott will? Da kommt eine Erderschütterung, da stehst du plötzlich auf einem Berg. Ja, und wo bin ich jetzt? Alle sehen mich. Ich bin jetzt ein Schauspiel der Engel, der Teufel und der Menschen. So, da stehe ich jetzt mittendrin und jetzt sink. Und dir ist nichts zum Singen zumute. Aber jetzt sink. Sink, Deborah. Sink. Und dann geht's hier weiter. Du kannst jetzt lesen. Auf, Ephraim. Und so weiter. Kämpft, singt. Und interessanterweise ist, sie preist die Stämme, die Deborah hier, die zum Kampf gekommen sind. Und interessanterweise ist, sie hat keinen Platz in ihrem Gesang. Lies das Lied durch. Hier, das ist der Gesang der Deborah. Sie hat keinen Platz für Pessimismus und sie hat keinen Platz für Kritik. Sie hat keinen Platz für Beleidigung. Sie lässt einfach alles stehen, die nicht gekommen sind. Denn 3/4 der Stämme sind nicht gekommen, haben nicht mitgekämpft, haben die beiden nicht unterstützt. So, sie hat es alles liegen lassen. Sie hat nicht gekümmert um die, die nicht gekommen sind. Die hat sie stehen lassen. Lass sie bleiben. Kümmere dich nicht um die Pessimisten, kümmere dich nicht um die Faulen, kümmere dich nicht um die Dummen, kümmere dich nicht um die Verlorenen, die dahingegeben. Lass sie stehen. Heute war auch einer drin. Er möchte was verteilen und was geben. Und so, Gott hat ihm eine Offenbarung gegeben. Aber ich sage, mir auch. So, ich gebe es heute Abend hier und ich brauche dich nicht. Also gleich auf der Stelle, ja, dann bin ich hier nicht erwünscht. Ich sage, ja, okay, bist nicht erwünscht. Also wenn jemand so kommt und mit so als Prophet sich aufspielt und sonst irgendwas, nein, ich brauche nicht. Denn es gibt so viele Menschen in dieser Stadt, die kann man missionieren, wenn man will. Jesus, nein, Jesus will ich nicht haben. Also wenn er Jesus nicht will, will ich ihn auch nicht. Wenn er Jesus nicht braucht, brauche ich ihn auch nicht. Also ich brauche keinen Menschen, der Jesus nicht braucht. Ich brauche ihn. So, du brauchst ihn auch und wir brauchen ihn alle. Ohne ihn können wir gar nichts tun. Und da sind wir Brüder und Schwestern. Aber wenn jemand sagt, ich will mich profilieren, ich will was sagen, ich will was machen und so weiter. Nein, nein, da gibt es ganz andere Dinge. Kümmere dich nicht um die Menschen, die nicht wollen. Lass sie stehen. Wir müssen auch in der Lage sein, wenn wir prophetisch handeln, wie ein Prophet stehen lassen. Was macht ein Prophet? Der kümmert sich nicht. Der geht seinen Weg geradeaus. Er weiß, was er will, was er kann und was er nicht kann. Er weiß, wo er dran ist und wo er nicht dran ist. Propheten, wenn sie singen, sie gehen nicht nach den Gefühlen. Ach, heute regnet's, heute ist kalt, heute ist Glatteis, heute stürmt es so furchtbar, heute ist Nebel, heute ist das und ja, heute habe ich Magenverstimmung. Ich habe einen Bruder mal gehabt, oder der war in unserer Gemeinde in Stuttgart und da war ein älterer Bruder, der ist durch den älteren Bruder zur Gemeinde gekommen und hat auch ab und zu mal gepredigt oder mal eine Bibelstunde gehalten. Und da kommt er und sagt, Bruder Otto Sonder, heute kann ich nicht predigen. Und der alte Bruder, der schon so lange Gott gedient hat, durch dick und dünn, der mit Fahrrad in der Hitlerzeit von Versammlung zu Versammlung gegangen ist, über viele Gemeinden gegründet hat und dergleichen, da kommt und sagt, ich kann heute, also der andere Bruder, ich kann heute nicht predigen. Dann sagt er, mein Freund, du predigst, ob du Sieg hast oder keinen Sieg hast. Ich habe heute keinen Sieg. Du predigst, ob du keinen Sieg hast oder einen Sieg hast. Ist uninteressant, ob du jetzt in guter Stimmung bist oder nicht. Ich muss predigen, ob ich gute Stimmung habe oder schlechte Stimmung habe. Ob ich Zahnschmerzen habe oder keine Zahnschmerzen habe. Weil da beiße ich halt auf dem Zahn einfach drauf und dann fülle ich mit irgendetwas und dann mache ich weiter. Und wenn ich vorne stehe und dann bin ich so aufgeregt, vergesse ich alles. Und dann vergehen mir schon die Zahnschmerzen. Ja, wir stören uns, weißt du, der Teufel möchte uns nur vom Sieg abhalten. Und ich darf mich auf keinen Umstand, ich lasse mich nicht, also das ist mir vollkommen egal, kann der Teufel Handstand machen, wenn er will. Ich lasse mich nicht abhalten, Gott zu dienen. Ich lasse mich nicht abhalten, sein Wort zu verkündigen. Ich lasse mich nicht abhalten, ob nun 5 Leute oder 10 Leute oder 100 Leute oder gar keine Leute da sind. Es stört mich nichts. Dann predige ich halt den Engeln und den Abwesen, die nicht da sind. Ich kann den Geistern predigen. Jesus hat auch den Geistern gepredigt im Gefängnis. Also das ist kein Kunststück. Ich kann auch Geistern predigen. Und habe auch schon so manche schöne Geisterstunde erlebt in der Gegenwart Gottes. Also so problematisch ist nicht. Und manchmal ist Geistern zu predigen viel angenehmer als Menschen aus Fleisch und Blut. Geistern zu predigen. Ja, wir sollten Wir sollten Mut haben, denn wir dienen nicht der sichtbaren, sondern die Bibel sagt, wir dienen der unsichtbaren Welt. Unser Gottesdienst, das ist Prophetie ein Stück weit. Ich diene nicht der sichtbaren, der fühlbaren, der fassbaren Welt. Ich diene, ich bete, ich glaube an die unsichtbare Welt. Und Paulus sagt, wir schauen nicht auf das Sichtbare. Das Sichtbare ist so vergänglich. Weißt du, Paulus war in mancher Stadt nicht einmal 3 Stunden. Dann ist er gleich weitergezogen. Und man fragt sich manchmal, mein Gott, warum? Warum bist du so kurz in einer Stadt gewesen? Warum hast du so wenig ausgerichtet? In manchen Ortschaften war er 3 Jahre und von denen Ortschaften ist überhaupt nichts mehr da. Und in manchen, wo er nur 3 Stunden war, die existieren heute noch. Die Städte. Also bitteschön. Was soll's? Wir dürfen uns nicht auf das aufhalten, was ist, sondern auf das, was Gott vorhat, was Gott plant. Lass uns weiter diese hier Richter Kapitel 5 gucken. Das Lied hier der Deborah. Kapitel 5, Vers 11. Horch, sie jubeln zwischen den Tränken, die Hirten. Dort besingt man die rettenden Taten des Herrn, seine hilfreiche Tat an den Bauern Israel. Und dann heißt es, erzählt sie, was alles gewesen ist. Horch, sie jubeln. Das ist der Ruf der Hirten, die Wasser und Futter austeilen. Sie jubeln. Die Hirten, die Prediger, die Verkündiger, sie jubeln. Die Leiter, sie jubeln. Sie sollen jubeln und erwarte, dass alles Volk jubelt. Das ist prophetisch. Sie teilen die Speise aus in der Herde. Sie jubeln. Prophetische Töne, das heißt also jubeln beim Essen. Jubeln beim Bibellesen. Jubeln beim Beten. Sie jubeln beim Essen austeilen. Weißt du, wir sollten nicht nur zu Tisch beten, komm Herr Jesus und sei unser Gast, sondern wir sollten, wenn wir das Wort Gottes lesen, jubeln. Als einer, der eine große Beute, einen großen Raub gemacht hat. Das ist prophetisches, das sind prophetische Töne im Lobpreis. Halleluja, Halleluja, jetzt habe ich's. Mensch, so eine Stelle. Jetzt habe ich etwas entdeckt. Ja, jetzt habe ich was gefunden. Und jetzt machst du rum und drehst so und so und jetzt bist begeistert. Das ist Prophetie. Begeistert vom Wort Gottes, erfüllt vom Wort Gottes. Sie jubeln zwischen den Herden. Erheb dich, Barak, und führ die Gefangenen heim. Erheb dich. Es ist eine Aufforderung. Auf zum fröhlichen Jagen. Kennt ihr das? Ja, ja. In der Schule musste man lernen. Fang an, die Gefangenen zu befreien. Fang an, Gefängnisse zu plündern. Jemand hat einmal in unserer Gemeinde, in unserem Gottesdienst gebetet und Herr, befreie die Gefangenen. Ich habe gesagt, liebe Schwester, hör auf, diesen Unsinn zu beten. Was würde passieren, wenn die Gefangenen frei werden? Wenn die Gefängnistore sich öffnen? Wenn plötzlich die Gefangenen alle hierher kommen? Die Mörder, die Verbrecher, die Diebe, die Drogenhändler und so weiter, wenn die alle rauskommen, was passiert? Herr, befreie die Gefangenen. Wir müssen, wenn wir schon beten, und prophetisches Beten, meine Lieben, prophetische Töne im Lobpreis, in der Anbetung, müssen präzise sein. Sehr präzise sein. Also sonst machen wir einen großen Blödsinn. Wenn Gott alle unsere Gebete erhören würde, alle unsere Proklamationen hören würde, Mensch, wäre das größte Chaos hier auf dieser Erde. Oh, das wäre Katastrophe. Glaub mir das. Also ich möchte nicht auf dieser Erde leben, wenn Gott alle Gebete erhören würde, was die Gotteskinder manchmal so dahin plappern. Wir müssen ganz präzise beten. Was hat Jesus, als er am Grab des Lazarus gebetet hat? Weißt du, das Gebet Jesus ist sehr machtvoll gewesen. Jesus ist sehr konkret. Er hätte sagen können, komm heraus. Und weißt du, was da passiert wäre, wenn Jesus gesprochen hätte, komm heraus? Alle Toten wären auferstanden, noch vor der Auferstehung. Glaub mir das, das wäre Katastrophe. Die Menschheit wäre nicht erlöst gewesen zu dem Zeitpunkt. Komm heraus. Weißt du, was Jesus sagt? Lazarus! Komm heraus. Und er hat's gehört. Und für den hat's gegolten. Also nicht die Gefangenen frei. Der Tag wird kommen, wo alle Gefangenen frei sein werden. Also das Gebet wird schon erhört werden eines Tages. Aber jetzt, der Gefangene dort im russischen Gefängnis oder im chinesischen Gefängnis oder irgendwo, wo er gefangen ist, wo er jetzt gerade leidet. Ein Bruder, eine Schwester oder wer es auch immer ist. Also ganz konkret. Und sich von Gott konkret zeigen lassen. Auf, befreie die Gefangenen Israels, die Bauern hier, die jetzt den Gottes Hilfe brauchen. Befreie sie, erlöse sie. Prophetische Töne, prophetische Worte sind immer ganz konkret. Das ist noch ganz interessante Sache, ist Vers 16. Warum sitzt du zwischen den Hürden und hörst bei den Herden ein Flötenspiel zu? In Rubens Bezirken überlegte man lange. Eigentlich ist es auch sehr interessant, was hier passiert in diesen prophetischen Tönen. Ist so wichtig, was ich sagen möchte. Ruben war der älteste Sohn Jakobs, der Erstgeborene. Aber der hat diese Erstgeburt verspielt. Und warum sitzt du da bei deinen Hürden, Ruben? Warum bist du nicht im Kampf? Und sie hat sich doch, ich sagte ja, man solle sich nicht aufhalten, aber sie hat sich doch aufgehalten. Der Erstgeborene, der sollte vorne eingehen, der sollte den doppelten Segen haben, der sollte seine Füße in Öl und Fett getaucht haben. Aber der Ruben hat alles verzehrt und nur ein kleiner Pöbelvolk ist von diesem Ruben übrig geblieben, weil er sich versündigt hatte. Also geh nicht auf das, was vor Augen ist. Wenn du prophetisch betest, warum sitzt du da bei deinen Hürden, Ruben? Wenn du prophetisch betest, halte dich nicht auf bei dem Sichtbaren. Denn da verlierst du vielleicht unter Umständen deine Melodie und den Rhythmus und den Takt. Es ist so wichtig, dass man, wenn man wirklich singt im Sieg, dass man sich nicht aufhält. Und es sind manchmal Lappalen, manchmal Kleinigkeiten. Ich wollte mal meditieren und so stille werden, mit Gott reden und sprechen. Und dann bin ich in einem Zimmer gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr schon sowas erlebt habt. Und dann hatten wir so eine Lampe aus Blech. Und wie der Zufall es will, in dieser Lampe, es war abends, ich habe Licht angemacht und ich will meine Bibel lesen und beten. Und da ist eine dumme Fliege. Eine ganz dumme Fliege. Und ich bete und dann wieder abgelenkt. Und dann bete ich wieder und dann ist eine Weile ordentlich und dann geht zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Und ich konnte meine ganze Zeit, meine wertvolle Zeit habe ich verbracht mit der Fliege und mich über die Fliege geärgert. Anstatt hinzugehen, die Fliege auszurücken oder sonst was zu verscheuchen, nein, ich halte mich an diesem Ding auf. Und mein ganzes Beten ist nichts gewesen. Nur noch diese dumme Fliege. Und ich habe am Schluss nur noch übrig gehabt, Stick. Das war alles, was mir vom Anbetung, vom Lobpreis übrig geblieben ist. Prophetische Töne heißt, dass ich mich nicht mehr aufhalten lasse. Ob der mitgeht, um die Fliege surrt oder das Licht so ist, was es auch immer ist. Einfach, wir sind im Sieg. Ich habe in Russland gepredigt. Und da passiert das Folgendes. Ein Gottesdienst mit vielleicht 300-400 Leuten in einer Landgemeinde, Untergrundgemeinde. Und wie es passiert, wir predigen und der Prediger hat zu mir gesagt, du machst weiter, egal was passiert im Gottesdienst. Wenn du in Russland predigst, dann musst du dich auf alles einstellen. So, und ich habe mich auf alles eingestellt. Und während ich so predige, plötzlich geht es im Saal Licht aus. Dann hat der Pastor sofort eine Taschenlampe da und irgendjemand hat schnell eine Kerze angezündet und das Ding, und er hat zu mir gesagt, du machst weiter. Also ich habe mit Kerze, mit einer Taschenlampe meinen Umriss, meine Bibel gelesen. Da hat irgendein Kommunist das Kabel ausgezogen, weil er hier Christen vermutet hat und Strom abgestellt. So, und er ging der Gottesdienst weiter mit Taschenlampe. Gar nicht so schlecht, mit Taschenlampe zu predigen. Die Leute sehen dich nicht und du siehst die Leute nicht. Und du kannst ganz ungeniert arbeiten. Und du weißt auch nicht, was du predigen sollst. Ich muss ehrlich sagen, meinen Umriss und meine Bibel nicht mehr lesen. Mit Taschenlampe. Da habe ich große Probleme gehabt. Und ich war so aufgeregt. Aber weißt du, aber dann bringst du das, was du bringen solltest. Und das, was gebracht werden sollte. Da kannst du ganz frei arbeiten. Und predigen. So einfach sich nicht auffallen lassen. Und die Freiheit wird manchmal unter gewissen Umständen freigesetzt. In Extremsituationen. Du kannst erst richtig prophetisch Gott loben und preisen, wenn du in einer Extremsituation drin bist. Egal was es ist. Betest du immer? Oder wann betest du eigentlich anständig? Oder wann geschieht anständiges Beten? Also, du betest normalerweise, lass mich das gesagt haben, ich spreche das von mir, ich mache das auch nicht. Ich bete erst anständig, wenn ich große Schwierigkeiten habe, wenn ich Not habe, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Dann brauche ich kein Seminar oder Anleitung, wie bete ich erhörlich. Dann weiß ich, wie ich rufen soll. Und dann weiß ich plötzlich die Nummer, die ich anrufen sollte. Rufe mich an in der Not. Ich will dich erretten. Dann weiß ich plötzlich, das geht dann. Und als das fließt dann muss ich nicht nach Worte suchen. Und dann habe ich genug Gebetsstoff. In Not, in Schwierigkeiten. Und so weiter. Und ich denke, prophetisches Loben und Beten passiert dann, wenn wir Gott so richtig nahe brauchen. Ich brauche dich, ich muss dich haben, Gott. Ohne dich kann ich gar nichts. Also halte dich nicht an diesen, die nicht wollen, und kümmere dich nicht, ob jetzt der Ruben, der Erstgeborene, mitgeht oder nicht. Bei Gott wären die Ersten die Letzten und die Letzten die Ersten. Das ist bei Jakob, seine Sippe, auch so gewesen. Der Josef, der Letzte, oder einer der Letzten, seine Buben, der Ephraim, der kriegt den größten Segen, der nicht einmal den Opa gesehen hat, Opa Jakob. Der kriegt den größten Segen, und Manasse, die kriegen den Erstgeburtssegen. Und der arme Ruben, der kriegt nichts, geht leer aus. Pöbel und sonst was. Vergiss das alles. Halte dich nicht auf diesen Leuten, die auf dem Papier stehen. Oder kümmere dich nicht groß um die, die rechtsmäßige Anbeter sind. Du darfst dich nicht immer nach den Leuten, die rechtsmäßige Lobpreiser, rechtsmäßige Prediger, rechtsmäßige Anbeter, rechtsmäßige, ja, wir haben das nicht, Vorbeter sind. Es gibt auch Leute, die in manchen Kirchen und Gemeinden, da gibt's Vorbeter. Ja, ja, das ist gut, wenn man so einen Vorbeter hat. Man muss nur nachbeten. Aber was machst du, wenn du keinen Vorbeter hast? Dann musst du selber denken, was du betest. Und selbst nach Worten haschen und kämpfen und sagen, was muss ich jetzt sagen? Deborah-Lied. Mein Herz gehört Israels Führern. Ihr, die ihr bereit seid im Volk, preist den Herrn. Preist den Herrn. Wir sind bereit. Wir sind bereit, Deborah. Wir wollen den Herrn preisen. Und hier wird aufgezählt, wer den Herrn alles preisen soll. Vers 10. Ihr, die ihr auf weißen Eselinnen reitet. Hör mir gut zu. Darf ich mal von euch fragen, wie viele von euch haben schon einen weißen Esel gesehen? Wo hast du den gesehen? In Israel, okay. Aber wie viele von euch haben, normalerweise ist Esel grau, oder? Graue Esel. Aber weiße Esel, Linnen sogar hier, die auf weiße Eselinnen reiten, die sollen Gott preisen. Bitte, was heißt das? Das ist alles Mythologie, alles Symbolik nur. Aber ich will euch ein paar Geheimnisse sagen. Wer kann überhaupt prophetisch Gott loben und preisen? Der auf einem weißen Esel sitzt. Wir wissen ja von Christus, auf dem weißen Pferd in der Offenbarung. Auf dem weißen, der reitet auf dem, und das, er hat das Wort, und das Wort siegt und so weiter. Der Antichrist kommt auch aus dem weißen Schimmel. Aber das vergessen wir. Aber wohl dem, der auf einem weißen Esel sitzt. Was heißt weiß? Weiß ist die Farbe der Reinheit. So, du kannst jetzt selber meditieren und drüber nachdenken, was das alles bedeutet. Ich will da nicht mehr auf dieses Thema eingehen. Aber die wissen, wir sind rein in Gott, wir sind was Besonderes. Einen weißen Esel zu haben, ist was Besonderes. So wie die rote Kuh für den hohen Priester zur Opferung. So den weißen Esel. So Seltenheit. Ich bin was Seltenes. Ich bin was Besonderes. Ihr, die auf den weißen Eselinnen reitet, die sollen Gott loben und preisen. Es sollen noch die anderen auch noch Gott loben und preisen. Da heißt es, die auf ihr Teppich sitzt, die soll Gott auch loben und preisen. Was heißt Teppich sitzen? Die also ein bequemes, schönes Leben hat. Also die, wo die Ebenheiten zugedeckt sind und in den Teppich gekehrt sind, die Sachen vergessen, die Vergebung erlebt haben. Die sollen Gott loben und preisen. Macht ihr das auch zu Hause in einem Teppich kehren? Ich weiß, bei uns wird es nicht gemacht. Da kommt meine Frau mit dem Staubsauger. Aber sie schüttelt schon den Kopf. Nein, aber ich weiß, manche Leute, die möchten so lieb, so gerne alles unter dem Teppich kehren. Aber die auf dem Teppich sitzen, die sollen Gott loben und preisen. Und dann noch diejenigen hier, drei Gruppen werden hier aufgezählt, die ihr auf der Straße dahin zieht, singt, auf der Straße dahin singt. Pilger, Wanderer, die nach oben, die ein Ziel haben, die sollen singen. Die Menschen, die kein Ziel haben, die singen nicht. Die pfeifen nicht, die jodeln nicht. Die jauchzen nicht, die machen gar nichts, die kein Ziel haben. Die ja die Straße dahin zieht. Wenn ich so früher, die Kinder fragten immer, wenn wir mal losfuhren, in Urlaub fuhren, wo fahrt ihr hin? Ins Blaue. Stell dir vor, du fährst ins Blaue. Keiner geht hin. Ich kann meine Kinder nicht begeistern, als sie klein waren, konnte ich nicht begeistern, wenn wir sagten, wir machen einen Rundwanderweg. Eine Rundwanderung. Da sind sie nicht mitgegangen, oder um den See herum. Ich musste den Kindern ganz klare Ziele sagen und musste sagen, dort geht's hin. Und dort ist, was weiß ich sonst noch was, und dort wollen wir hin. Und dann freut man sich. Und dann haben sie gefragt immer, wie lange noch, bis wir dort hinkommen. Ihr, die ihr auf der Straße zieht, singt, die gewisse Schritte tun, vorwärts gehen. Auf der Straße geht man nie rückwärts. Also nur Verrückte würden rückwärts gehen. Man geht normalerweise auf der Straße vorwärts. Ihr, die ihr vorwärts geht, ihr sollt singen. Also, drei Gruppen, die auf dem weißen Esel reiten, die auf dem weichen Teppich stehen, die warme Füße haben, nicht kalte Füße. Weißt du, kalte Füße, da hat man Angst. Das heißt, er kriegt kalte Füße jetzt. So warme Füße, also die sicher sind, überzeugt sind von ihrer Sache, die sollen singen. Ist Gott Gott, dann lass uns ihm dienen. Ist er nicht, dann lass uns vergessen die Sache. Dann suchen wir uns einen anderen Gott. Aber wenn er der lebendige Gott ist, wenn der mit Feuer antwortet, wenn er der Wahrhaftige ist, dann nichts wie hin. Dann nichts wie hin. So, das ist, die können preisen. Das heißt also, ein Stück weit prophetisches Loben, Preisen und Anbeten, diese prophetischen Töne kommen nur durch. Wenn wir überzeugt sind, wenn wir unserer Berufung bewusst sind, denn nur Berufene, also nur ganz Edle, bin ich mal überzeugt, ob der Heiland auch einen weißen Esel gehabt hat. Er reitet auf einem Esel hin nach Jerusalem. Ein besonderer Esel, der da angebunden war. Vielleicht war er gerade für den Messias, vielleicht war es ein weißer Esel. Aber die haben vielleicht auch weiß gestrichen. Denn die haben ihre Kleider draufgelegt, so ihre weißen Gewänder, so ihr Betttuch drüber gespannt, und dann war er auch ein weißer Esel. Aber auf jeden Fall, ich will das nur eines betonen, ich will das so plastisch euch schockieren, das sagen, damit ihr das begreift. Es ist so eine Seltenheit, einen weißen Esel zu finden, so eine Seltenheit, einen weißen Esel. Du kommst aus Ägypten, ist es so? Wie viele weiße Esel habt ihr im Dorf? Selten gesehen, glaube ich auch, weil es im Orient es fast gar nicht gibt. Aber so etwas, die auf den weißen Esel reiten, wenn du deiner besonderen Erwählung bewusst bist, so wirklich bewusst, ich bin ein Erwählter Gottes, ich bin was Besonderes. Weißen Schimmel gibt es öfters. Das passiert öfters, sogar in der Bibel finden wir es ja öfters. Aber das mit dem weißen Esel finden wir nicht so oft. Also, was Besonderes. Ich bin was Besonderes. Und nur der, der sich bewusst ist, nicht nur Erstling, der Ruben. Vergiss den Ruben. Vergiss die, da nach dem Standesamt, wer als Erster und Letzter geboren ist. Vergiss den ganzen Firlefanz. Erstgeburt und Letztgeburt. Steht ja nicht in der, du siehst beim Jakob, das wird alles umgetauscht. Und die ganze Bibel, die halbe Bibel, die vertauscht alles. Ismael ist Erstgeborene. Isaac wird der Erstgeborene. Esau ist der Erstgeborene, Jakob wird der Erstgeborene. Ruben der Erstgeborene, Ephraim wird der Erstgeborene. Und so geht's laufend in der Bibel. Gott kümmert sich gar nicht da nach dem Status, nach dem, was war und ist, sondern was der Mensch aus sich selber macht. Auf das kommt es an. Also, prophetische Töne. Singt, Deborah. Und hier werden wir aufgefordert, ihr, die ihr auf den weißen Eseln reitet, die ihr auf Teppiche sitzt, die ihr auf der Straße dahin zieht, horcht und jubelt. Horcht und jubelt. Mein Herz gehört den Führern Israels, diesen besonderen, diesen erwählten, diesen geheiligten Menschen. Ich gehe weiter. Der 5, Vers 21. Der Bach Kishon schwemmte sie fort, der altberühmte Bach, der Bach Kishon. Und dann kommt diese Stelle. Prophetisches Wort, prophetischer Ton. Meine Seele soll auftreten mit Macht. Meine Seele soll auftreten mit Macht. Versuch einmal. Sag das für dich selbst. Meine Seele soll gegen den Teufel, soll gegen die Krankheit, soll gegen den Zweifel, soll gegen die Sorge, soll gegen alle Widersprüche, alle Widerspenstigkeit. Meine Seele soll auftreten mit Macht. Weißt du, was das ist? Selbstmotivation. Gott motiviert uns nicht, wenn wir uns selbst nicht motivieren. Gott hilft uns nicht, wenn wir uns selbst nicht helfen. Wenn wir nicht handeln, wird Gott nicht handeln. Wenn wir nichts tun, wenn wir immer da sitzen und warten, bis die höhere Macht sich offenbart und was sonst noch, was passiert nicht. Wir müssen zu unserer Seele sprechen. Unsere Seele fängt an zu vibrieren, wenn wir sagen, lobe den Herrn, meine Seele. Und dann fängt sie, und dann fängt sie an zu loben. Dann fängt sie an zu hüpfen. Dann fängt sie sich an zu bewegen. Lobe den Herrn, meine Seele. Du musst dich selber predigen, dich selbst motivieren, dich selbst einen Rippenstoß geben, so, auf, steh auf. Dem Liegens passiert nichts. Steh auf. Sich selbst Motivation. Und da passieren, das ist prophetisch hier, meine Seele, was habe ich gelesen, soll auftreten mit Macht. Soll auftreten mit Macht. Das ist Prophetie pur. Meine Seele soll auftreten mit Macht. Und jetzt pass auf, jetzt geht's noch ein Stückchen weiter, Vers 24. Also das sind Meros und das sind ein paar Sachen, die ich könnte wochenlang drüber predigen, nur über das Lied Deborah. Da steckt unheimlich viel drin in diesem Hymn, in diesem Psalm da von der Deborah. Aber Vers 24, gepriesen sei Jael unter den Frauen, also weil wir so viele Schwestern auch heute Abend haben. Gott segne sie alle. Und da heißt es, gepriesen sei die Jael, die Geschichte ist aus Judith, Buch Kapitel 13. Diese Jael, die diesen syrischen König da getötet hat mit dem Pflock. So, nur eine andere Geschichte. Gepriesen sei Jael unter den Frauen, die Frau des Kenitas Hebers, gepriesen sei sie unter den Frauen. Ja, für was ist sie gepriesen? Für was wird sie gepriesen? Jetzt lesen wir mal weiter, Vers 25. Er hatte Wasser verlangt und sie gab ihm Milch. In einer prächtigen Schale reichte sie Sahne. Ihre Hand streckte sie aus nach dem Pflock, ihre Rechte nach dem Hammer des Schmieds. Sie erschlug Sisera, er zermalmte sein Haupt, zerschlug und durchbohrte seine Schläfe. Er hatte Wasser verlangt, sie gab ihm Milch. Also, mehr getan als sie sollte. Weiter gegangen als sie sollte. Er hatte Wasser verlangt, sie gab ihm Milch und müde gemacht mit der Milch. Tja. Und in einer prächtigen Schale reichte sie dann da. Sie tat mehr als sie sollte, ging weiter als man erwartete. Und nur die triumphieren, die keine Angst haben, weiter zu gehen, als sie sollten. Das ist Angst. Die meisten Leute haben Angst, weiter zu gehen, als gewöhnlich die Leute gehen. Hier, da fällt man ab. Weiter zu gehen, über die Grenze zu gehen, Grenzüberschreitungen. Ein Prophet überschreitet Grenzen. Einer, der voll Heiligen Geistes ist, überschreitet Grenzen. Der kümmert sich nicht ums Floß bauen, Schiff holen, U-Boot holen oder spalten das Meer. Egal, wir kommen irgendwie durch. Sich an Grenzen aufhalten, das ist nicht prophetisch. Und wir stoßen alle, irgendwann, früher oder später, stoßen wir alle an unseren Grenzen. Und Gott will, dass wir über unsere Grenzen hinausgehen und unsere Grenzen durchbrechen. Das macht man nicht. Sowas tut man nicht. Was die Frau hier getan hat, ist es Mord, Verbrechen, Falschheit. Das ist ja Ehebruch. Die Frau ist viel zu weit gegangen. Und du kannst jetzt alle Frauen gehen, die etwas für Gott getan haben, die prophetisch gehandelt haben, die im Glauben gehandelt haben. Denk nur an die liebe Schwester Esther. Was hat die getan? Was hat die Judith getan? Was hat diese Frau hier getan mit Sisera? Verbrechen. Ja, das macht man nicht. Wir sind Heilige, wir sind religiöse Menschen. Ja, das ist manchmal ein Problem. Wo ist die Grenze? Was ist die Grenze? Und du machst manchmal Fehler und Gott vergibt dir die Fehler. Ich darf dir das im Namen Gottes hier heute Abend sagen. Wenn du für Gott etwas tust, machst du Fehler. Aber ich darf dir eines sagen, Gott kommt auch mit deinen Fehlern ans Ziel. Amen. Auch wenn du noch so viel Fehler machst. Gott kommt mit deinen Fehlern zum Ziel. Moses wusste, ich bin ein Heiland, ich bin ein Erlöser, ich bin ein Erretter, ich muss mein Volk rausführen. Und was macht er? Als er sieht, dass ein Ägypter da einen Israeliten schlägt, dann packt er ihn an die Gurgel und denkt, jetzt ist meine Stunde gekommen. Aber zu spät. Dann hat er ihn erwürgt, im Sand verscharrt. Hat Gott ihm irgendwo vorgehalten, was er hier falsch gemacht hat? Der hat nur den Augenblick verpasst, nicht auf die Stunde Gottes gewartet. Aber er war bereit auf alles. Komme ich um, so komme ich um. Die Esther war bereit, über die Grenze zu gehen. Das ist prophetisch. Was denken die Leute, wenn ich jetzt anfange, so den Herrn zu loben und zu preisen, in die Hände klatsche? Oder wenn ich anfange, Juhe zu rufen oder anfangen zu jodeln? Was denken die Leute? In einer Kirche, in einem so einem sakralen, heiligen Raum, die fallen vom Stuhl runter, ja. Die fallen vom Stuhl runter. Was denken die Leute? Wir müssen vergessen, was die Leute denken. Propheten kümmern sich nicht, was die Leute denken. Prophetische Töne in unserer Anbetung, das spielt keine Rolle. Und ich möchte euch einladen, prophetisch Gott zu loben, zu preisen. Und Propheten, ich denke nur, diese drei Männer, die im Feuerofen gingen, die haben sich auch nicht gekümmert, was der Nebukadnezar da erzählt und was der für Befehle gibt. Du musst bereit sein, wenn du Gott dienst, auch bereit sein, die Gesetze des Königs zu ignorieren. Und die Gottesgesetze gehen über die Gesetze der Könige und der Herren und der Mächtigen. Die Gesetze Gottes. Und Gottes Lobpreis, das steht über allem. Und wenn unsere Regierung, egal welche Regierung kommt, verbieten würde, Gott zu loben, zu preisen, ich würde es trotzdem tun. Ich würde es weiter Gott loben und preisen. Ich würde mir das nicht nehmen lassen. Und ich würde weiter Zeugnis geben und ich würde weiter Menschen unterrichten, vielleicht nicht mehr so öffentlich wie hier. Oder würde ich im Internet das machen. Oder würde ich einen anderen Weg finden, wie ich den Menschen dienen kann. Also es gibt ein Mittel und Wege. Das war immer flexibel. Aber wir sollen bereit sein, die gestellten, gesetzten Grenzen, die vorhanden sind, zu durchbrechen, wenn es um die Ehre Gottes geht. Dein ist das Reich. Stell dir mal vor, das machst du in Babylon. Das hättest du im Dritten Reich gemacht. Halleluja! Ja, nicht Heil Hitler, sondern Halleluja! Was hätte da der liebe Adolf? Ja, stell dir mal vor, der hat seinen Namen geändert. Die Leute hätten Schinkelhuber. Hinkelhuber? Oder wie hieß er? Wie? Schinkelhuber. Heil Schinkelhuber. Ja, gute Nacht. Verstehst du? Das ist mein Heiland noch viel, viel lieber. Das ist mein Heiland noch viel lieber. Statt der Hinkelhuber oder Schinkelhuber. Oder wie der gute Mann da geheißen hat. Ja. Heil dem Herrn. Aber jetzt versuch mal in Babylon, versuch einmal in einem diktatorischen, totalitären System zu sagen, gelobt sei der Herr. Das ist prophetisch. Gott zu loben in so einer großen Versammlung. Manche haben schon in dem Gottesdienst Schwierigkeiten, Gott zu loben. Wer möchte jetzt noch beten? Da steht der Pastor und wergelt und dreht und kämpft und strampelt sich ab. Wer möchte noch beten? Hat keiner Mut. Aber jetzt schau mal vor, es ist verboten. Und prophetische Töne im Lobgesang, in der Anbetung ist, wenn es verboten ist und ich trotzdem tue. Das ist prophetisch. Das, wo keiner glaubt, das ist prophetisch. Wo keiner wahrhaben will. Das ist prophetisch, wo nicht einmal ich selber glaube. Propheten mussten Dinge reden, an die sie selbst nicht einmal geglaubt haben. Ja? Auf Adlersflügel wird er sein Volk heimbringen. Dann gesagt, lieber Gott, wie soll das passieren? Jumbo Jet haben sie noch nie was gelesen in der Zeitung. Vor 3000 Jahren hat sowas noch gar nicht gegeben, nicht einmal gedacht hat man da dran. Auf Adlersflügel wird er sein Volk heimbringen, das haben sie geschrieben. Der größte Vogel, den sie sich vorstellen konnten, haben sie genommen. Prophetisch ist das Größte zu nehmen von Gott, was es überhaupt gibt. Also prophetisches Reden ist nicht so kleinkariges, mickriges Reden von Gott. Ja, der Heiland, der liebe Heiland. Nein, prophetisch zu reden ist immer groß zu reden. Das Kleine kommt von selbst. Das Kleine kommt von selbst. Für das Kleine musst du nicht sorgen. Das Kleine ist als Zugabe. Aber das Große, und deshalb prophetisch Gott proklamieren, ist so groß wie nur möglich Gott darzustellen. Blas Gott richtig auf. Und dann sag, was er ist, was er kann. Meine Seele soll auftreten mit Macht. Die Gott lieben, die werden sein wie die Sonne. Vers 31, das haben wir gesungen hier. Sie sollen aufgehen, die Feinde sollen zugrunde gehen. Doch die, die ihn lieben, sie sind wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Kraft. Und das gibt dann Frieden im Land. Aufgehen wie die Sonne. Macht Bahn, der da kommt, im Namen des Herrn. Macht Bahn. Die sollen aufgehen. Ich denke, dieses Prophetische, die Zeit läuft mir davon, aber ich will ganz kurz noch ganz schnell ein paar Gedanken in den Raum stellen. Als die Israeliten vor den Mauern Jericho standen, und du hast auch dein Jericho, das heißt nur ein bisschen anders, vielleicht Arbeitslosigkeit, vielleicht Krankheit, vielleicht Krebs, vielleicht Sorge, vielleicht Kummer, vielleicht Armut, vielleicht Mangel, vielleicht Schmerzen, egal wie dein Jericho heißt, nenn dein Jericho, wie du es haben willst. Es ist der tiefste Punkt, die tiefste Stadt in unserer Zivilisation, außer Qumran und, ja, Qumran liegt auf der gleichen Höhe. Also Qumran und Jericho sind die tiefsten Städte der menschlichen Zivilisation. Also all deine Tiefpunkte deines Lebens, nenn wie du sie willst. Und jetzt soll Jericho, dieser Tiefpunkt, diese tiefe Stadt eingenommen werden unter dem Meeresspiegel. 300 Meter, 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Diese Stadt unter dem Meeresspiegel und der Normaldurchschnitt soll eingenommen werden. Hör mir gut zu. Und die soll jetzt eingenommen werden. Und weißt du, was die Israeliten gemacht haben? Die haben sind 7 Tage um die Stadt marschiert. Jetzt gibt es natürlich Leute, naive Bibelleser, ehrliche Bibelleser, die glauben, was in der Bibel drin steht. Ist okay, nichts dagegen. Jetzt glauben sie, 2 Millionen sind 7 Tage um Jericho marschiert. Die hätten nicht einmal sich aufstellen können um Jericho. Jericho war ein Dorf in der Zeit. Ein Kuhdorf. Die Städte von damals waren alles Kuhdörfer. So, da waren die 2 Millionen Soldaten, wenn es nur nach den Soldaten gegangen wären, 600 Mann. Weißt du, was da passiert ist? Was da los ist? Die haben die Anbeter vorgeschickt, die Lade Gottes trugen, die Priester und dann noch ein Team. Und die sind um Jericho marschiert, einmal, 7 Tage und am 7. Tag 7-mal. Und die Bundeslade, wie groß war das? Das war nur ein Kästchen. Wo die Tafeln drin waren und so weiter, waren nicht so großartig und groß bewegend, aber sie haben die Gegenwart Gottes gehabt und die Gegenwart Gottes haben sie um die Stadt getragen. Und weißt du, es müssen nicht viel sein. Ich will hier eine Botschaft weitergeben, weil die meisten Leute denken, wenn 2 Millionen Leute um Jericho marschieren, dann muss das einbrechen. Und dann gibt es wissenschaftliche Erklärungen durch die Erschütterung, wenn die da marschieren, dann müsste das Erdbeben kommen. Vergiss das alles, alles Schmarrn. Alles nur logische Erklärung. Wenn Gott handelt, gibt es keine logische Erklärung. Für Wunder gibt es keine logische Erklärung. Für göttliches Eingreifen gibt es keine logische Erklärung. So, und die sind um Jericho marschiert. Und das haben sie schnell erledigt. Das ist so wahr, dass das glaube ich. Denn die waren, noch bevor die Sonne hochging, waren die schon um Jericho rum. Also wenn aber 600.000 Mann und beweg eine Armee von 600.000 Soldaten, vergiss das alles. Wir haben schon Schwierigkeiten mit 1.000 Mann Soldaten. Und selbst das wäre noch zu viel. So, nur ein Bataillon, so eine Gruppe, so Männer und Priester und die sind singend und betend, proklamieren Gottes Sieg, proklamieren. Die anderen haben zugeschaut und die haben mitgebetet. Soll ich euch sagen, wie das passiert? Wir erleben das jeden Sonntag bald oder jeden Samstag am Fußballspiel. Wir haben es gewonnen! Hertha oder Bayern oder wer auch. Alles Quatsch. Die haben nicht gewonnen, die haben nicht gekämpft, die haben gar nichts getan. Weißt du, wer gewonnen hat? 11 Mannequins, die da vorne sich abgestrampelt haben. Die haben gekämpft. Die 22 Leute und der Schiedsrichter, die haben gewonnen. Nicht die anderen. Aber wir haben gewonnen, da fahren sie durch die Straßen und pfeifen und trillen und wir haben gewonnen. Nix. Aber die da unten gekämpft haben und so ist es auch. Und wir brauchen, und das Volk Gottes braucht Deborahs und das Volk Gottes braucht Baraks und das Volk Gottes braucht Männer und Frauen, die die Bundeslade tragen, die die Gegenwart Gottes haben. Und weißt du, bei Gott ist einer mehr wie die ganze Welt. Bei Gott zählt einer mehr als die ganze Welt. Ein Einzelner zählt oft in der Bibel mehr als die ganze Welt. So, Gott braucht gar nicht so viel. Und wir müssen da nicht so groß rechnen. Denk nur an Gideon mit 30.000 Mann. Viel zu viel, Gideon. Vielleicht waren es auch nur 300, die um Jericho marschiert sind. Mehr werden es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ich vermute, 120 waren es. Warum? Weil Pfingsten waren es auch 120. Und dann haben sie den Himmel da gestürmt und große Dinge bewirkt. Und den Fall, dass Menschen zu Buße gekommen sind. Es ist egal. Es ist nur Nebensache. Die Zahl spielt keine Rolle. Wir sind immer so mit Zahlen besessen. Wie viel waren es? Wie groß war die Menge? Und wir denken mit große Heerscharen wird Gott seinen Sieg erringen. Nein, Gott erringt seine Siege nie mit Heerscharen. Gott erringt seine Siege mit prophetischem Geist, mit prophetischen Menschen, mit Menschen, die überzeugt sind, die sicher sind, die auf ihre Sache sich ihre Sache vertrauen und Gott vertrauen. Und mit diesen Menschen siegt Gott. Die Bibel ist davon voll. Gott braucht nicht viel. Da ist Samaria, eine Stadt, auch so ähnlich wie Jericho, bald pleite, verhungern, die essen sich schon gegenseitig, kochen schon die Kinder, einer nach der anderen, ein Kind nach dem anderen in die Pfanne hauen. So furchtbare Zustände in Samaria. Und dann kommt der Prophet und sagt, morgen um die Zeit. Und dann sagt der Offizier, der die Stadt bewachen muss, die Stadttore bewachen muss, glaube ich nicht. Selbst wenn Gott die Fenster des Himmels auftun würde, glaube ich nicht. Und der Prophet sagt mir, du wirst sehen und doch nicht essen. Und was passiert? Wer hat die Revolution ausgelöst? Durch wen und durch was kam diese Erweckung oder diese Veränderung, dieser Umstand? Durch vier Krüppel, durch vier aussätzige Menschen. Die waren draußen und die haben selber nichts gehabt und die haben gesagt, lasst uns zum Lager der Syrer gehen. Zuerst haben sie überlegt, vielleicht gehen wir nach Samaria, aber die haben ja selber nichts, wir gehen dorthin. Und als die hingingen, und hör mal, was da passiert, dann hat Gott Lautsprecher eingeschaltet. So, der hat schon Technik gehabt. Gott hat immer alles zuvor gehabt, bevor die Menschen was hatten, hat er schon gehabt. So, hat er die Technik genommen und dann eingeschaltet und dann hat sich angehört. Als wenn die ägyptische Armee anmarschieren würde und der syrische Feldherr Senherib war es, der hat gedacht, Mensch, Elefanten kommen und Löwen kommen und was auch alles kommt. Weißt du, was sie gemacht haben? Das Essen lag noch da, so steht es. Da lag alles noch fertig, war alles bereit und sie sind geflohen. Sie haben die Füße unter dem Arm genommen und weg waren sie. Warum? Weil Gott für den Sieg sorgte. Und wenn Gott für den Sieg sorgt, meine Lieben, da reichen vier Leute aus. Vier Aussätzige reichen aus, um das Ding zu verändern. Vier, die sagen, wir gehen hin. Und weißt du, ich kann mir vorstellen, wie die Aussätzigen gegangen sind, damit sie nicht als Feinde behandelt werden. Die haben gesungen. Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Und dann sind sie gegangen. Es waren Prophetenkinder. Vier Prophetenkinder. Dass ich das weiß, in der jüdischen Legende im Talmud heißt es, das war Gehasi und seine drei Söhne. Gehasi ist aussätzig geworden. Wir wissen ja, das war auch die Zeit von Elia und Elisa und Gehasi ist aussätzig geworden, aber Gott hat ihn nicht aufgegeben. Gott hat ihn trotzdem noch gebraucht, auch als einen Aussätzigen. Und ich bin überzeugt, das ist die wahre Legende und der wahre Grund, warum wir diese Geschichte in der Bibel haben. Sonst hätte die keine Bedeutung, diese Geschichte in der Bibel. Denn Gott will die Geschichte zu Ende bringen mit jedem Menschen. Und jeder gottesfürchtige Mensch, jeder Diener Gottes, der irgendwo mal in der Bibel vorkommt, den Gott beschlagnahmt, auf den Gott seine Hand gelegt hat, der wird auch zu Ende gebracht. Und auch die Geschichte von Gehasi wird zu Ende gebracht. Diese vier Aussätzige, Gehasi und seine drei Buben, werden sie hingehen, denn der Aussatz heißt es, wird auf diesem Hause sein, auf dich und deinem Hause wird der Aussatz sein. Das war die Situation. Und so ging es. Und dieser Aussätzige oder diese vier Aussätzige haben Heil in Israel gebracht. Also Gott kann sogar mit verlorenen Menschen noch große Dinge tun. Halleluja. Für Gott ist noch nicht zu spät. Und so bist du auch nicht hoffnungslos. Also du solltest prophetisch marschieren und prophetisch im Glauben gehen, singend gehen, siegend gehen. Singend, siegend gehen. So wie Jerichos Mauern, einfach die Gegenwart Gottes mitnehmen, ist Gott mit uns. Vor wem und vor was sollten wir uns fürchten? Einfach im Glauben gehen. Halleluja. Blas die Posaune, verkündigt die Herrlichkeit Gottes. So steht es immer wieder in der Bibel. Der Löwe brüllt. Wir haben immer so negative Vorstellungen von dem Löwen, vom Teufel. Aber wir sollten nicht so negativ nur immer den Teufel als den Löwen sehen. Sondern du sollst auch ein Löwe sein. Jesus, der Löwe aus Juda. Also, und du sollst wie ein Löwe brüllen. Und weißt du, was ein Löwe macht? Der Löwe verteidigt sein Revier. Wenn der Löwe anfängt zu brüllen, dann sagt er, hier bin ich zu Hause. Der Löwe gibt ein prophetisches Zeichen für alle anderen Tiere, alle anderen Lebewesen. Hier bin ich Herr. Und wenn du prophetisch den Herrn proklamierst, dann gibst du dem Herrn die Ehre und sagst, hier ist Gott zu Hause. Diese Kirche ist Gottes Haus. Meine Familie ist eine Familie Gottes. Ich gehöre zum Volk Gottes. Das ist proklamieren. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Proklamiert die Herrlichkeit Gottes. Der Engel rief, Offenbarung Kapitel 10, wenn wir da ganz kurz zurückgehen. Der Engel rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Vers 3, Offenbarung 10, Vers 1 bis 7 könnt ihr lesen. Der Engel, der auf dem Wasser steht, dieser große, mächtige Engel, brüllt wie ein Löwe. Und der Gerechte ist getrost, heißt es in der Sprüche einmal, wie ein junger Löwe. Das ist mein Revier. Prophetisches Tönen der Anbetung. Wir sollten nicht...
Großer Gott, wir loben dich.
Jammern und klagen und tief im Keller singen. Nein, wenn wir Gott singen, weißt du, wo Gott gelobt und gepriesen wird? Ist es immer wieder eine Anmerkung, wie der Bibel Gott gelobt und gepriesen wird? Wir sollen Gott loben im höheren Chor. Steht nicht bei euch manchmal in der Bibel, sondern in den Psalmen, Gott im höheren Chor zu loben? Nicht im Keller. Nicht in der Tiefe, Gott im höheren Chor. Du sollst Gott loben von der Empore. Vom Dach sollst du seine Herrlichkeit pfeifen. In den Hütten der Gerechten, von was singt man da? Vom Sieg. Fang an zu jauchzen, zu jubeln, zu frohlocken. Fang an und prophetische Töne, fang an, prophetische Löwentöne von dir zu geben. Ja. Hast du schon mal einen Löwenbrüllen gehört? Ich hab's mal gehört. Ich möchte es nicht in Natura erleben. Ich war mit meinen Kindern im Zoo. Es hat geregnet. Ich bin meistens dann ins Zoo gegangen, wenn es draußen geregnet hat. Denn da war wenig Besuch im Zoo. Und man konnte dann die Tiere in ihren Gehege angucken. Und dann bin ich zum Löwenkäfig gegangen. Da war ich ganz allein mit, glaube ich, mit meiner Familie. Also auf jeden Fall vielleicht eines meiner Kinder. Und ich kann es nicht lassen. Ich habe meinen Regenschirm genommen und habe da den Knochen des Löwen weggezogen. Und zuerst knurrt er. Hat nicht viel gemacht, geknurrt. Und dann habe ich den Knochen noch etwas näher zu mir gezogen, als ich so am Gitter hatte. Plötzlich sprang er. Wenn du heute in die Wilhelma kommst, nach Stuttgart, schau dir das an. Da ist noch eine richtige, dass er nicht ausgebrochen hat, das ist noch ein Wunder. Der sprang mit seiner ganzen Macht und plötzlich brüllt er und brüllt er und brüllt er und brüllt er und hört nicht mehr auf. Alle laufen zusammen und ich stand an der Wand. Mir war das kalt. Mir ist das Schauer runtergelaufen. Mir ist das Ärgern vergangen. Weißt du, das war prophetisch. Das war prophetisch. Der Löwe hat mir etwas gezeigt. So müssen Kinder Gottes den Herrn loben. Der Teufel, der sollte Gänsehaut kriegen. Der Teufel sollte zittern, wenn Kinder Gottes Gott loben. Der sollte Angst kriegen. Ja. Der Gerechte, habe ich gelesen in den Sprüche hier. Der Gerechte, der sollte wie ein junger Löwe sein. Wie ein junger Löwe. Der sollte wie ein Löwe, Prophetenherz, wie ein Löwe haben. Der sollte diese Löwennatur in sich tragen, wie ein Löwe. Das ist Gottes Land, das ist Gottes Reich, das ist Gottes Haus, das ist Gottes. Immer wieder vorhalten und demonstrieren. Das ist mein Revier. Und weh, du kommst in mein Revier, in mein Gebiet. Hier jage ich. Hier ist Gott zu Hause. Und wir erlauben dem Teufel viel zu viel. Wir sollten dem Teufel fest widerstehen. Und wir können nur, nicht mit unseren Worten, da kommen wir nicht weit. Mit unserem Latein. Mit unserem Hebräisch oder Griechisch. Da kommen wir nicht weit. Aber mit den Worten Gottes. Mit den Worten Gottes. Und deshalb ist es so wichtig, dass du die Worte Gottes in dir hast. Dass du voll von Worten Gottes bist. Und dass du stark bist. Meine Seele erhebet den Herrn. Erhebt mal den Herrn. Und trag demonstrativ den Herrn. Das ist meine Seele erhebt den Herrn. Herr, du hast meine Niedrigkeit gesehen. Meine Seele erhebt den Herrn, Mutter Maria. Meine Seele erhebt den Herrn. Und Maria hat alles prophetisch geredet, was sie in ihrem Gebet gesagt hat. Das Gebet über Jesus. Und wenn du anfängst, über Jesus zu reden, über Jesus zu sprechen, über Jesus zu beten, dann redest du nur noch prophetisch. Das ist also prophetische Töne im Lobpreis, in der Anbetung. Wenn es um Jesus geht, immer prophetisch. Und Maria oder Elisabeth, sogar der Herr Jesus kommt zu der Elisabeth, da hüpft das Kind schon im Mutterleib. Er wird erfüllt vom Heiligen Geist. Also das Kind schon spürt, die Menschen spüren, hier ist ein Gesegneter Gottes. Hier ist ein Geisterfüllter, hier glaubt einer das, was er sagt. Hier steht einer zu dem, was er verkündigt. Der Engel rief mit lauter Stimme, er brüllte. Offenbarung 10. Hiob 35, Vers 10, lasst uns lesen oder lasst uns hineinschauen. Gott schenkt Lobgesänge in der Nacht, prophetischer Jubel, prophetische Töne. Gott schenkt Lobgesänge in der Nacht. Am Tag zu singen, wenn Sonne scheint, im Gottesdienst, wenn die Orgel und Klavier und die Musik und die Begleitung da ist und so weiter. Aber in der Nacht, wo du niemand hast, da schenkt Gott Lobgesänge, prophetische Gesänge werden nachts gesungen. Gewöhnlich, normal, nachts gesungen. Denk an unseren lieben Bruder im Gefängnis in Philippi. Um Mitternacht haben die beide Brüder ein Lobgesang. Das ist auch interessant, was sie gesungen haben, was sie gesprochen haben. Die haben nicht über ihre Schmerzen sich bei Gott beschwert. So viele Menschen, wenn sie beten, beschweren sie sich, klagen, jammern und so weiter. Das ist nicht prophetisch. Prophetisch beten ist nicht klagen, jammern und Gott beschuldigen, die Welt beschuldigen, die Menschen beschuldigen, die Regierung beschuldigen, das Gefängniswärter beschuldigen. Nein, sie haben Gott gelobt im Gefängnis. Und die Gefangenen haben gesagt, zwei Verrückte wieder, wo die da aufgegabelt haben da, in der Nordtangente oder wo waren denn die beiden? Wo kommen die beiden her? Mittendrin, wir haben Schmerzen. Und wenn irgendjemand Schmerzen hat, und das waren die beiden, die sind ausgepeitscht worden im untersten Verlies. Nicht einmal im höheren Chor, im untersten Verlies fingen sie an zu singen. Hosianna, rette uns Gott, heil dir, o Herr, oder Heil kommt von dir. Und dann haben sie Gott gelobt im Gefängnis. Das waren prophetische Gesänge. Und während sie so weitermachten, sich nicht aufhalten ließen, hat Gott plötzlich die Wände wackeln lassen. Erdbeben kam in Philippi und das Gefängnis wurde frei. Oder die ganzen Gefangenen wurden frei. Da plötzlich standen sie alle da, so einschließlich diese beiden Brüder. Und weißt du, wenn wir Gott loben und preisen, wenn wir anfangen prophetisch zu singen und Gott anfangen prophetisch zu preisen, die Fesseln fallen wie von selbst ab. In der Bibel wird immer wieder, wenn es um Befreiung geht, die Fesseln fallen von selbst ab. Die musst du nicht aufschrauben und suchen, wo ist jetzt der Schlüssel oder wer hat jetzt den Schlüssel. Da sorgt schon der liebe Heiland dafür und der Heilige Geist. Da fallen die Fesseln von selbst. So, sie fingen an, Gott zu loben und zu preisen um Mitternacht. Und Gott verschaffte ein Erdbeben, Gott verschaffte eine Gottesfurcht. Das kam alles von selbst. Das Einzige, was die tun mussten, ist ihren Mund aufmachen und Halleluja sagen. Das war alles. Ich komme zum Schluss. Meine Seele erhebt den Herrn. Gott hört das Lied der Seele, Psalm 98,1. Georg Friedrich Händel, der das Lied Messias geschrieben hat, er war am Tiefpunkt seines Lebens. Georg Friedrich Händel hat Wohlstand und Gesundheit, alles verloren. Er war rechtzeitig gelähmt, hatte kein Geld mehr. Die Gläubiger standen vor der Tür, drohten ihn sogar ins Gefängnis. Er hat schon Haftbefehl gehabt, drohten ins Gefängnis, wenn er nicht bezahlt. Für eine kurze Zeit war er versucht, den Kampf aufzugeben, verfiel in schwere Depression, wollte nicht mehr leben. Und als er ganz tief unten war, rafft er sich noch einmal auf und schrieb sein Meisterwerk Messias. Als er ganz tief unten war. Eines der herrlichsten Lieder, was ich überhaupt finde. Halleluja! 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 Als er ganz tief unten war. Als der Gefängnis, der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand, Haftbefehl da war, nichts mehr bezahlen konnte, einseitig gelähmt, als er am Ende war, da kommt das Meisterwerk zum Tragen. Halleluja! 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 Das ist prophetisches Singen. Nicht wie mir oder wie uns oder was es auch sonst noch an anderen Worten gibt. Es gibt noch eine ganze Menge andere Worte. Aber nein, prophetisch, wenn du nichts mehr kannst, aber ein Wort solltest du lernen. Nachts. Halleluja. Halleluja. So, lass uns heute Abend eins nach Hause nehmen oder mit nach Hause nehmen, dass wir wirklich unser Halleluja, unser Messias, den Gesalbten nach Hause nehmen. Diesen großen, herrlichen Gott nach Hause nehmen. Und gar nicht so mutlos. Denn deine Lage ist nicht so hoffnungslos. Glaub mir das. Gott hat dich nicht aufgegeben. Fang an, prophetisch zu singen, prophetisch zu denken, prophetisch zu schreiben, prophetisch zu handeln, und die Dinge werden sich verändern. Darf ich euch noch eine Sekunde in Anspruch nehmen, eure Zeit? David Livingston, der große Afrika-Forscher und Missionar, er ist von einem Löwen überfallen. Und der Löwe hat seinen Körper zerfleischt. Und der Löwe hat seine Tatze auf seinen Körper gehabt. Und jetzt dachte er zuerst einen Moment, aus mit mir, mein Leben, ich bin verloren. Und dann hat er ein Stoßgebet hochgeschickt. Mein Gott! Und während er mein Gott sagt, fällt irgendwo ein Schuss. Und der Löwe lässt ab und kümmert sich nicht mehr um den blutenden Livingston. Der kann sich aufrappen, sich in Sicherheit bringen. Irgendwo wird der Löwe abgelenkt. Mein Gott! Das ist prophetisches Gebet. Prophetische Gebete sind nie lang. Da hast du keine Zeit, um lang zu beten. Prophetische Gebete sind knapp, präzise, exakt, genau, direkt und haben immer Gott im Mittelpunkt. Mein Gott! Halleluja! Was ist Halleluja? Da ist Gott auch drin. Jahwe, mein Gott, hinten. Mein Gott, sei gepriesen. So, wir wollen ihn preisen heute Abend, prophetisch sein. Und wir wollen nicht mehr klagen. Treib alle Klageweiber raus, zerreiß deine Klagemauer nieder. Und du musst nicht mal an der Klagemauer beten. Die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Jetzt betest du auf höherem Grund, im höheren Chor. Singet dem Herrn ein neues Lied im höheren Chor. So, im höheren Chor, das ist Halleluja-Chor. Händel. Wir werden jetzt Händel singen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du mir einen positiven Geist geschenkt hast. Und dieser positive Geist soll meine Seele beseelen. Dieser positive Geist soll diese Gemeinde beseelen, Herr. Und wir wollen alles Menschen sein, Herr. Nicht nur positiv eingestellt, sondern Herr, mach aus jedem von uns einen Psalmisten, Herr. Nicht nur Optimisten, das ist zu wenig. Herr, das ist zu wenig. Mach aus jedem von uns einen Psalmisten, Herr. Halleluja. Jeder von uns soll ein Psalmist werden. Ein Lobsänger Gottes. Einer, der positiv denkt, positiv redet, positiv betet, positiv singt, positiv handelt. Herr, erfüllt von deinem Geist. Halleluja. Von deiner Kraft, von deinem Wort, Herr. Erfüllt von dir. Und ein Psalmist. Halleluja. Oh, die vielen Psalmen, die sind voll von Lob Gottes. Und wir möchten voll von der Herrlichkeit Gottes sein. Nicht von unserer Herrlichkeit, sondern von deiner Herrlichkeit. Segne den heutigen Abend. Lob und Dank. Wer möchte ein Psalmist sein heute? Wenn ihr zusammenkommt, so soll jeder etwas haben. Und da steht ein Psalm oder ein Hymn oder irgendwas anderes. Jeder soll etwas haben. Was hast du heute? Wir sind zusammengekommen und wir wollen jetzt den Herrn preisen. Was bringst du auf den Altar? Halleluja. Vielleicht nicht viel, aber Halleluja. Hosianna. Preis Gott. Was willst du sagen? Sag es deinem Gott heute Abend. Sag es selbst.